Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, liebe Gäste, ich lese uns den Predigttext aus dem Jeremia-Buch, Kapitel 29, Vers 11. Dort heißt es: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, auf das ihr wartet. Amen. Gedanken des Friedens, das klingt gut. Gedanken des Friedens hat Gott über sein Volk, so heißt es, das macht sicher und froh. Dennoch lese ich uns eine Übersetzung dieses Bibelverses, die noch ein wenig näher am hebräischen Text dran ist und noch etwas präziser übersetzt. Martin Buber und Franz Rosenzweig übersetzen den Predigtvers so: Denn ich weiß die Planungen, die ich über euch plane, ist sein Erlauten. Planungen zum Frieden, nicht zum Bösen mehr, euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Ihr habt es bemerkt, anders als in der Luther-Übersetzung geht es jetzt nicht mehr um die Gedanken, die der Herr über uns hat, sondern um seine Planungen. Ich finde das interessant, weil jetzt noch deutlicher wird, wie sehr wir, zumal in der Kirche, mit eben dem beschäftigt sind, mit dem offensichtlich auch der Herr beschäftigt ist. Planungen planen. Und das machen wir ja gern. Und da sind wir auch Experten. Planen. Ich könnte auch sagen, die Zukunft denken oder vielleicht sogar ein wenig voraussagen. Prognosen, Hochrechnungen, Wünsche, Erwartungen, Leitbilder, Zielstellungen oder einfach auch nur gute Vorsätze für das neue Jahr. 25 Tage ist es jetzt alt. Wie steht's um die guten Vorsätze? Urlaubsreservierungen, Renteneintritt und vielleicht sogar hier und da ein kleiner Karrieresprung. Planungen eben. Und dennoch bleibt die Sache ambivalent. Die Zukunft ist zwar planbar, aber offen. Wir können vieles voraussehen, wir können uns eigentlich alles wünschen. Wir können manches sogar zu Papier bringen und sagen, so muss es werden. Dann. Was aber tatsächlich geschehen wird, wird voraussichtlich gerade genau das nicht sein. Sondern etwas Eigenes, etwas nicht ganz anderes, aber anderes. Wir fahren, falls ihr mir folgen wollt, beim Nachdenken über unsere Planungen eigentlich immer nur auf Sicht. Wie viele Meter lässt der Nebel vor uns zu? Lange war das nicht so deutlich wie in den Krisen, die uns erwischt haben. Die Zeit mit den Masken im Gesicht haben wir schon fast wieder vergessen. Auch eine schöne Eigenschaft, dass wir die schlechten Dinge immer so schnell vergessen können. Und wenn im reichen Berliner Süden, West-Berliner Süden, in den Villen der Strom ausgefallen ist, dann wissen wenigstens diese Berliner, wie es sich heute Morgen in Kiew anfühlen muss. Der mächtigste Mann der Welt scheint nun endgültig wahnsinnig geworden zu sein und wir merken langsam, dass wir mit in den Wahnsinn gezogen werden. Unplanbar. Was kommt morgen hinter der nächsten Kurve, hinter der nächsten Ecke? Und übermorgen? Und in 10 Jahren? Wir umklammern das Lenkrad. Irgendwas ist ja immer so, nicht so, wie wir eigentlich meinen, dass es sein sollte. Irgendwas ist immer, was uns die Ruhe nimmt und die Gelassenheit und die Balance und die Zuversicht und die Zufriedenheit. Da steckt es drin in diesem Wort Zufrieden. Das große Wort des Bibelverses, um das sich alles dreht. Frieden plant er. Frieden. Das übersetzen ja beide gleich, Luther und die beiden jüdischen Ausleger. Frieden. Das sind Gottes Planungen über uns. Zufrieden ist man, wenn Frieden ist. Und uns ist wahrscheinlich allen klar, welches Wort hier im hebräischen Urtext steht. Shalom. Sind wir zufrieden? Seid ihr es? Ich finde, das ist die Schlüsselfrage. Habe ich Frieden gefunden? Bin ich zufrieden? Habe ich meinen Frieden gefunden, der natürlich nicht ablösbar ist vom Frieden der anderen um mich herum? Das ist ja Shalom. Der auch nicht ablösbar ist vom Frieden in unserem Land und in Europa und in der Welt. Habe ich meinen Frieden, bei dem aller Frieden beginnt, gefunden? Machen uns unsere Planungen zufrieden? Sie sind ja immerhin beruhigend. Ah, es gibt einen Plan. Ah, ich weiß, wo es lang geht. Nicht zu verachten. Die Alternative wäre schlimmer, planlos umherzuirren. Und dann passiert irgendetwas und keiner weiß, was es ist. Chaos eigentlich. Planen heißt ja sofort entscheiden müssen. Heißt ja Welten schaffen. Heißt ja sich dem Beliebigen verweigern und dem Chaos gerade eine Grenze setzen. Es werde, so heißen ja die ersten schöpferischen Worte auf den ersten Seiten der Bibel. Diese Worte, es werde, bändigen die Finsternis und das tosende Urmeer. Alles, was wir sehen, wenn wir auf unser Leben, unsere Gesellschaft, unsere Kirche, unsere Gemeinden schauen, ist geworden, weil wir es so gemacht haben. Wir und unsere Väter und unsere Großmütter, überall hatten wir unsere Hände im Spiel. Immer hat irgendjemand einen Plan gemacht. Kleine Anekdote. Als die Friedenskirche gebaut wurde, wurde ja der Bauplan abgelehnt. Wisst ihr das vielleicht? 1800. Er wurde abgelehnt, weil zwei Kirchtürme zu viel waren. Zu teuer. Daraufhin hat der damals zuständige Pastor dem damals zuständigen Bauausschussvorsitzenden Ernst Gebhardt geschrieben, das sind keine zwei Türme, sondern es ist einmal die linkse Ansicht und einmal die geradeaus Ansicht. Es ist ein Turm. So viel zur fachlichen Kompetenz von Ernst Gebhardt, der damals Bauausschussvorsitzender war. Er konnte einfach besser Lieder dichten. Schluss. Alles, was hier ist, ist geworden, weil Menschen es geplant haben. Und trotzdem könnte niemand im Rückblick sagen, es ist nur deshalb entstanden, weil Menschen es geplant haben. Immer hat natürlich auch die Zeit dem jeweiligen den Stempel aufgedrückt. Und heute fahren wir mit der bangen Frage, wer denn alles noch dabei sein wird in Zukunft, wie lange unser Sprit noch reichen wird oder meinetwegen auch, wie lange die Batterie noch Strom hat. Und beim Sorgenmachen, beim allgemeinen großen Sorgenmachen, ihr Lieben, haben wir noch nie bequemer gesessen als heute. Nichts ist geworden ohne unsere Pläne. Und zugleich sind genau unsere Planungen Quelle unserer Unruhe. Nämlich dann, wenn wir bei unserer Fahrt krampfhaft das Lenkrad haltend unsere avisierten Meilensteine nicht erreichen, die selbst ausgelegten Zielmarken nicht in den Blick kommen wollen. Und immer häufiger haben wir dann den Eindruck, dass das Lenkrad, das wir so verantwortungsbewusst umklammern, eigentlich gar nicht mehr reagiert. Das Auto fährt irgendwie woanders hin als dahin, wo wir jetzt lenken. Die Reise macht sich selbstständig. Als hätte sich ein anonymer Autopilot eingeloggt und uns die Kontrolle entzogen. Wer das einmal erlebt hat, der weiß, wie es einen da schaudert. Jetzt geht es mit mir nicht da lang, wohin ich eigentlich will, dass es gehen soll. Zurück zum Bibelvers. Nachdem es um unser Lenken und Denken ging, erinnern wir uns wieder daran, dass es ja dort heißt, es sind die Planungen des Höchsten, die uns den Frieden verschaffen. Planungen planen also als Gottes Sache, Planungen von allerhöchster Stelle. Dann könnte man sagen, der Schöpfer aller Dinge erzeugt erst die Veränderungsdrücke und manchmal auch die Leidensdrücke, die nötig sind, damit wir in Bewegung kommen. Er lädt uns zum Tanz ein inmitten all unserer Befürchtungen und Spannungen. Vielleicht ist er ja sogar dieser seltsame Autopilot, der uns das Lenkrad einfach aus der Hand nimmt. Und verbirgt sich in eben diesem Nebel, der uns Tag für Tag die Sicht auf morgen und übermorgen nimmt. Und vielleicht macht er das um des Friedens willen. Nicht um des lieben Friedens willen oder gar um des faulen Friedens willen. Nicht um uns in Frieden zu lassen, sondern um uns in Spannung zu versetzen, im Sinne erwartungsfroher Aufmerksamkeit, höchster Wachheit. Wo befinde ich mich jetzt? Und wie kann ich hier, wo ich bin, die Chance, das Shalom nicht verpassen? Nochmal anders gesagt, über unseren Planquadraten legt er einfach seine Shalom-Pläne aus. Oder anders, noch anders gesagt, über all dem, was ich mir so ausdenke, ist sein Plan schon fix und fertig. Dieser Shalom-Plan. Dann wären die Planungen des eigentlichen Planers so etwas wie ein Mistelzweig über den Türen, durch die unsere Gedanken und unsere Planungen und unsere Vorhaben gehen. Wir müssen immer darunter durch. Nicht als Fertigfrieden zum Einrühren, nicht als klebrige Shalom-Soße, sondern als eine Einladung, mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein, vielleicht sogar zu spielen. Oder vielleicht sogar, dieses Bild ist mir sofort eingefallen, zu tanzen. Sowas wie eine Einladung auf die Tanzfläche. Der große Planer gibt den Takt, der große Planer kennt die Figur, der große Planer spielt die Musik und reicht mir die Hand, mich mit ihm gemeinsam über die Lebensfläche zu bewegen. In einem Shalom-Raum. Dann hätte auch das Absichtslose seinen Platz. Dann hätte auch der Ratlose seinen Platz. Auch der Müde und der Erschöpfte. Ist es nicht eine friedfertige Vorstellung zu wissen, dass unsere eigenen Pläne immer schon, ob wir wollen oder nicht, verwoben sind mit seinen Friedensplänen? Dass ich gar keinen Gedanken denken kann, den er nicht schon wüsste, um es noch einmal biblisch auszudrücken. Damit würde ja alles, was ich denke, eine unmittelbare Beziehung zu meinem Schöpfer bekommen. Und zugleich würde mir diese Abhängigkeit, diese Verbindung, dieses gemeinsame Tanzen Abstand zu mir selbst geben. Ich könnte mir selbst fremd werden, ich könnte mich selbst einmal verlassen, mich anschauen und mal sagen, was ich da so sehe. Selbstkritisch. Mir mal vorstellen, ich könnte mich mit den Augen Gottes anschauen. Was würde ich dann sehen? So werden wir auf jeden Fall herausgelockt aus allem, was festzustehen scheint, unabänderlich. All die Burgen und Wagenburgen, ich weiß schon, was kommen wird. Oder die tiefen Höhlen, in die wir uns vergraben, ich erwarte eigentlich überhaupt nichts Gutes mehr. Es kann alles nur noch schlimmer werden. So können wir heraustreten aus dem Gewohnten und uns das Eigene von außen anschauen. Und mit dem Ablösen vom Boden, mit der Vogelperspektive, mit dem Abstand ist es nicht getan. Der Blick kann dann noch höher hinaufgehen und sagen, ah, über mir ein Dach des Friedens. Immer ein Dach des Friedens. Bei allem, was darunter geschieht. Ich habe vorhin am Beispiel der Bauzeichnung gesagt, wir haben uns die Welt gemacht, wie wir sie wollten. Schaut sie euch an. Ja, natürlich, plus die jeweiligen Kontexte, die da reingearbeitet haben, ja. Aber beides ist immer durchwoben von dem Schöpfer aller Dinge. Er hat mit uns geplant, gemacht, verändert. Er war in der Zeit dabei und in den Umständen, wie sie eben immer waren und sein werden. Also, liebe Gemeinde, liebe Freunde, das ist der biblische Vorschlag des Predigttextes für uns. Das ist sozusagen die Deuteidee, die Sehweise, die Art zu denken, zu handeln und zu glauben. Einer ist immer dabei, für uns den Shalom zu planen. Immer. Demütig überzeugt können wir uns vor ihm niederwerfen. Die Haltung der Anbetung. Vor dem großen Planer mit den großen Plänen in der Hand. Demütig überzeugt können wir das Gespräch mit ihm suchen. Regelmäßig. Hier, Sonntag für Sonntag, aber viel, viel mehr noch zu Hause in der stillen Kammer. Welche Worte wählen Buber und Rosenzweig, statt nur wie Luther Spruch des Herrn zu übersetzen? Sie nehmen die Formulierung, es ist sein Erlauten. Da merkt ihr schon, ein Kunstwort. Erlauten, die Stimme Gottes, ein Erlauten. Ertönen würden wir ja gut Deutsch vielleicht vorziehen, aber das scheint ja schon zu festgelegt. Gott gibt Laut, nicht Ton. Er meldet sich, aber irgendwie gerade nicht zu Wort. Wir hören ja gar nichts. Geheimnisvoll macht er seine Pläne öffentlich, seine Friedenspläne. Spruch des Herrn ist eben gerade nicht ein Satz, den man aussprechen kann. Wie soll man es dann beschreiben? Erlauten. Ein Aufblitzen? Ein Fühlen? Ein Übereinstimmen? Ein ganz tiefes Übereinstimmen? Eine Ahnung? Da ist es, das könnte es sein. Noch einmal der Denkvorschlag aus dem Jeremia-Buch. Das Planquadrat, in dem wir uns voranirren, ist definiert. Shalom. Das gehört unbedingt auch zu dem Vorfindlichen, zu dem, was wir uns nicht heraussuchen können, zu den Gegebenheiten, die wir zu akzeptieren haben, dass es da diese Idee des Friedens gibt. Sicherheit, einen Platz haben, angemessen mit anderen Menschen unterwegs zu sein, Glück zu empfinden, gesehen zu werden, zu tanzen. Spiel und Wechselspiel, Herausforderung und Chance, Scheitern und beglückender Neuanfang, dazulernen und vergessen, miteinander Gemeinschaft genießen. Shalom, da liegt auch ganz, ganz selten mal ein Löwe neben einem Schaf. Alles wird neu. Jahreslos. Spüren wir die Sehnsucht, den Sog? Sehen wir die grünen Zweige am Baum des Lebens? Sein Erlauten verstummt nicht. Sein Friedensdach können wir nicht einreißen. Aus seinem Shalom-Quadrat können wir nicht herausfallen. Hören wir diese fremde Melodie? Das Lied, das in allen Dingen steckt und manchmal, wie der Romantiker Josef von Eichendorff es ausdrückt, treffen wir das Wort, das Zauberwort, und sie blitzt auf, diese zarte Shalom-Gegenwart. Und die Verbindung steht plötzlich und wir können schwören, sein Erlauten vernommen zu haben, obwohl wir uns darin gar nicht sicher sind. Es ist ja ein Erlauten. Aber wir sind berührt von einem Grundton, der uns trifft und so wunderbar anders ist als wir. Und dann spüren wir diesen Frieden, diesen Shalom. Planungen planen. Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen. So heißt ja ein bekannter Aphorismus, den ihr alle schon kennt. Ich würde es nicht ganz so strikt sagen und würde lieber formulieren, wenn du wieder richtig beim Planen bist, dann vergiss nicht, dass Gott gerade mit dir tanzt. Wenn du wieder so richtig beim Planen bist, dann vergiss nicht, dass Gott gerade mit dir tanzt. So, das war's eigentlich. Ich bin eigentlich am Ende der Predigt und möchte dennoch einen kleinen Anhang geben. Denn es ist noch nicht alles zur Sprache gekommen. Wir sitzen ja hier schön im Warmen zusammen. Und wir gehen nachher, so nehme ich mal an, alle zu unserem schönen Sonntagsessen. Für solche Leute hatte Jeremia seinen Vers eigentlich gar nicht geschrieben, sondern für Gefangene, Traumatisierte, Heimatvertriebene, Gedemütigte, ohne eine baldige Chance auf Befreiung. Für solche Leute hatte er diesen Vers geschrieben. Und deshalb ist es mir wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, gilt der Predigttext gerade auch denen, die gerade gar keine Pläne machen können, weil sie zu schwach, zu ohnmächtig sind. Anders gesagt, denen jetzt nicht nur überhaupt nicht nach Tanzen zumute ist, sondern die vielleicht noch nicht einmal Kraft haben, aufzustehen. Ihnen gilt die Zusage des Shalom dann als eine letzte Möglichkeit, nicht zu tanzen, sondern getragen zu werden, gehalten zu sein von dem, was man nicht sieht und was doch da ist, dem man nur vertrauen kann. Das musste unbedingt noch gesagt sein. Amen.